Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext steht im Hebräerbrief, Kapitel 5, die Verse 7 bis 9. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. An diesem Text sind mir drei Dinge in der Vorbereitung wichtig geworden. Zuerst Gehorsam. Der Text schreibt in Vers 8, Jesus lernt Gehorsam. Das ist also keine Eigenschaft, die man angeboren kriegt, nicht einmal Jesus. Denn Gehorsam bedeutet, sich unterzuordnen, seine eigenen Gefühle und Bestrebungen hinten anzustellen und das, obwohl jeder Mensch, ich will mich da nicht ausnehmen, irgendwann der Meinung ist, ich weiß das aber besser. Ich weiß ja wohl am allerbesten, was mir gut tut. Ich will das aber so machen. Sätze, die wir sicherlich schon oft gehört haben, Sätze, die wir sicherlich schon oft gesagt haben. Und Gehorsam bedeutet, genau dieses Bestreben hinten anzustellen. Dazu eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit. Ich war ein sehr schleckiges Kind und heute bin ich vielleicht ein schleckiger junger Erwachsener. Und meine Eltern haben immer gesagt, iss doch nicht so viel Süßes, du verdirbst dir den Magen. Jetzt kommt eine Geschichte, die ich so oder so ähnlich des Öfteren erlebt habe. Sobald ich Taschengeld bekommen habe, habe ich mir meinen Rat genommen und meinen Bruder und dann sind wir zusammen nach Winnenden in die nächste Stadt gefahren, zu Müller und haben uns so eine Packung Haribo gekauft. Und dann haben wir den restlichen Abend eigentlich nichts Großes anderes gemacht, als Haribo zu essen. Und Überraschung, meistens hat es mit Bauchschmerzen geendet. Und man muss sagen, solche Bauchschmerzen taten doppelt weh. Zum einen, weil man Bauchschmerzen hatte, zum anderen, weil die Eltern recht hatten. Die Eltern hatten es gut mit einem gemeint, aber man selbst wollte es besser wissen. Und ich denke, Gehorsam fällt nur dann leichter, wenn man eben wirklich weiß, derjenige, gegenüber dem man gehorsam sein will, meint es gut mit mir und weiß besser als ich, was mir gut tut. Und Gott weiß das. Gehorsam heißt auch, Unangenehmes zu tun. Und das fällt besonders dann schwer, wenn man selbst keinen Grund dazu sieht. Und es tut gut zu hören, dass auch Jesus diesen Gehorsam immer wieder bestätigen oder wörtlich übersetzt sogar lernen musste. Das heißt aber nicht, dass Jesus ungehorsam war. Doch im Garten Gethsemane, als Jesus sagt, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Da sieht man Jesu hadern mit dem Gehorsam. Aber es geht noch weiter. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das ist der Punkt, wo sich der Gehorsam zeigt. Doch weil es eben nicht ungehorsam ist, sondern gehorsam, schlägt der Ausleger Christian Rose in seinem Kommentar zum Hebräerbrief das Wort bewähren statt lernen vor. Ich persönlich finde, das ist relativ irrelevant. Es kommt darauf an, unabhängig von der deutschen Übersetzung, dass man sich vor Augen führt, dass Gehorsam ein Prozess ist. Es ist ein immer wieder neues sich selbst überwinden. Und außerdem stellt die Bibel auch klar heraus, worin Jesus Gehorsam gelernt hat, nämlich in Vers 7 mit lautem Geschrei und unter Tränen bitten und flehen im Leiden. Auch in der Schriftlesung haben wir gerade von Hiob gehört, der erst verselang aufzählt, wie schlecht es ihm geht, der mit seinem Leben hadert, der vielleicht auch mit Gott hadert, aber der dann sagt, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staube sich erheben. Solche Geschichten, den Glauben im Leiden zu bewahren, berühren mich immer besonders, weil ich es mit einer Situation aus meinem Leben verbinde. Ich bin als Kind von Pfarrer und Pfarrerin geboren und als ich ein Jahr alt war, ist meine Mutter schwer krank geworden. Die Krankheit ist bis heute nicht wirklich diagnostiziert worden können. Während der Krankheit gab es viele verschiedene Phasen. Meine Mutter war sehr viel im Krankenhaus, wurde auch künstlich ernährt. Ich habe 1,5 Jahre mit ihr bei meinen Großeltern gelebt. Und dann, als ich gerade in die Schule kommen sollte, haben sich meine Eltern geschieden. Es ging irgendwie nicht mehr mit der Krankheit. Dann, als ich 11 war, hat der Unterricht einmal früher aufgehört. Tobias, du bleibst noch da, dein Vater holt dich gleich ab. Mein Vater sprang aus dem Auto, sagte, deiner Mutter geht es schlecht und wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Und so saß ich da mit 11 Jahren und war mir das erste Mal richtig unsicher, was da eigentlich ist. Kann Gott wirklich sowas zulassen? Trauer, Tränen, Geschrei. Am 8. Februar 2013 ist meine Mutter dann an den Folgen ihrer Krankheit gestorben. Ein Jahr später blickte ich alte Nachrufe durch und lag weinend auf meinem Bett und klagte Gott an. Doch in diesem Gebet, in diesem Klagen, wurde mir auf einmal warm in meiner Brust und ich fing an zu lachen. Erstmal völlig unpassend, aber ich habe das erste Mal Gottes Freude spüren können. Und in diesem Moment, aus dieser Trauer heraus, habe ich mich bewusst für ein Leben mit Gott entschieden. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn ich dort nicht das Gebet gesucht hätte. Theologiestudent und dann hoffentlich Pfarrer wäre ich ohne dieses Erlebnis und damit vielleicht auch ohne den Tod meiner Mutter womöglich nicht geworden. Ein Beweis für Gottes besseren Plan und ein Grund für Gehorsam. Vers 7 endet dann mit den Worten, und so ist er erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Da kommen wir zum zweiten Punkt, zur Gebetserhörung. Denn wenn man sich die ganze Geschichte anguckt, Jesus sagt, oh lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen und Jesus stirbt, dann könnte man ja meinen, Gott hat ihn nicht erhört. Gott hat den bitteren Kelch nicht an ihm vorübergehen lassen. Adolf von Harnack, ein Ausleger, fügte deshalb sogar ein Nicht vor das Erhört ein. So wurde er in diesem Fall nicht erhört. Dies erscheint mir allerdings nicht wirklich sinnvoll. Jesus ehrliches Anliegen ist nämlich, was du willst, geschehe. Nicht sterben müssen wäre natürlich das, was dem menschlichen Jesus lieber wäre, aber Gott soll nach seinem Willen handeln. Jesus vertraut, dass das wirklich gut ist. Gebetserhörung heißt eben nicht immer, ich bitte Gott um etwas und Gott lässt es genauso geschehen. Als Mensch sind wir davon geleitet, von dem, dass wir denken, dass es uns am besten tut. Gott sieht allerdings, was uns wirklich gut tut, was unsere Seele braucht oder in Jesus Fall, was unsere Mitmenschen heute oder was seine Mitmenschen heute, wir die Gemeinde brauchen. Gebetserhörung heißt auch, Gott hört unser Gebet und weiß besser als wir, was gut und richtig in dieser Situation ist. Ich möchte es an einem Gedankenexperiment, an einem Beispiel deutlich machen. Wenn ich mir etwas Prestigeträchtiges im Gebet wünsche, wie zum Beispiel ein schnelles Auto oder ähnliches, sieht Gott meine Gründe dahinter. Vielleicht möchte ich dieses Auto nur, um angesehen zu sein, oder um mein eigenes Ego zu boosten. Das wäre mein wahres Anliegen. Anders gesagt wäre vielleicht mein Anliegen, Herr, lehre mir Demut. Wenn ich dann ein paar Tage später von einem Freund oder vielleicht auch in der Predigt Prediger 5, Vers 9 hören würde, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben, das ist auch eitel. Dann habe ich zwar kein Auto, aber im besten Fall, nach einem guten Reflexionsprozess, die Erkenntnis, dass meine Identität in Christus unabhängig von meiner PS-Zahl besteht, aufs Neue. Sicher nicht das Ergebnis, das ich mir als Mensch gewünscht habe, aber eine Erhörung eines tieferen Wunsches. Für den dritten Teil, der mir wichtig geworden ist, Jesus als Hohepriester, möchte ich Ihnen ein wenig Kontext geben. Hebräer 5, die Verse 1 bis 10. Denn jeder Hohepriester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Darum muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern, für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst die hohe priesterliche Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, Hohepriester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an einer anderen Stelle spricht, Psalm 110, Vers 4, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Das waren jetzt die Verse 1 bis 8. In den Versen 9 und 10 findet dieser Aufbau dann seine Vollendung. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden, genannt von Gott ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. In diesem Leiden, in diesem gehorsamen Erneuerungsprozess, darin wird Jesus vollendet. Darauf aufbauend wird er als der neue Hohepriester bezeichnet. Aber was zeichnet einen Hohepriester überhaupt aus? Ich muss zugeben, das ist heute für mich nicht mehr so richtig nahbar. Allerdings, gerade in der Stelle, die ich vorgelesen habe, in Hebräer 5, die Verse 1 bis 4, wird genau das beantwortet. Es gibt vier Eigenschaften, die hier hervorgehoben werden. Zunächst in Vers 1, der Hohepriester ist als Mensch für die Menschen da. Jesus hat als Mensch die Leiden und Schwierigkeiten der Menschheit selbst erlebt. Er weiß, welche Hilfe ein Mensch braucht. Nur so kann er uns als Hohepriester vertreten und uns Recht schaffen. Außerdem brachte, wie in Vers 1b benannt, der Hohepriester für die Gemeinde stellvertretende Opfer dar. Jesus hat für uns alle als Gemeinde offensichtlich das größtmögliche Opfer überhaupt erbracht und damit alle nachfolgenden anderen Opfer unnötig gemacht. In Vers 2 sehen wir die dritte Eigenschaft: Einfühlsamkeit den Menschen gegenüber. Durch die Menschwerdung Christi konnte er unsere Versuchungen verstehen und ist nicht nachtragend, wenn wir scheitern. Und viertens wird die Würde des Hohepriesters nicht von Menschen, sondern von Gott verliehen. Dieser Punkt ist bei Jesus offensichtlich. Was heißt es nun aber für uns, dass Jesus unser Hohepriester ist? Der Hohepriester war derjenige, der im alten Tempel als einziger Mensch das Allerheiligste betreten durfte. Niemand war so eng im Austausch zwischen Gott und der Gemeinde. In verschiedenen Jugendgottesdiensten habe ich bereits das Bild gehört, Gott wäre wie der Trainer einer Fußballmannschaft, also uns, der Gemeinde. Anhand dieses Bildes möchte ich nun versuchen, Ihnen das Amt des Hohepriesters ein wenig zu erklären. Wenn wir die Mannschaft sind und Gott der Trainer, dann ist Jesus als Hohepriester der Mannschaftskapitän. Als Chef des Mannschaftsrats vertritt er unsere Interessen durch intensive Einzelgespräche mit dem Trainer, mit Gott, ist er aber auch sein verlängerter Arm. Er ist außerdem nicht nur dabei und sagt uns, was zu tun ist, sondern er ist mittendrin auf dem Platz. Wenn die Mannschaft schlecht spielt, ist es die Aufgabe des Kapitäns, nichtsdestotrotz seine Leistung abzuspulen und seine Mannschaftskameraden mitzureißen. Nun gibt es bei diesem Bild aber ein großes Problem. Auch der Mannschaftskapitän macht Fehler. Er ist ein Mensch. Und das kann die ganze Mannschaft runterziehen. Eine Gefahr, der wir in Jesus' Team allerdings nicht ausgeliefert sind. Denn Jesus ist nicht nur Mensch, Jesus ist auch Gott. Und wenn wir in seiner Mannschaft sind, führt er uns aufs Spielfeld des Lebens. Er setzt sich für uns ein und nur er kann uns recht schaffen. Amen.